Es freut mich sehr, hier zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Es ist einfach immer wieder schön, diesen Ausdruck der Einheit auch zu genießen. Und bei uns in Zürich predigt gerade Johannes Müller aus Berlin. Und somit kann ich auch hier in Basel sein und das freut mich sehr. Wir möchten ein paar Verse lesen, bevor wir zur Predigt kommen. Und zwar Matthäus 6, diese bekannten Worte vom Unser Vater. Aber ich lese einfach von Vers 12 an. Und wir schauen uns heute die fünfte Bitte an, oder der zweite Teil der fünften Bitte. Und ich lese von Vers 12 bis und mit Vers 15, weil die Verse 14 und 15 in diesem Zusammenhang auch wichtig sind. Lass uns aber vorher noch beten. Wir wollen beten. Vater im Himmel, du bist der Gott, der uns den Herrn Jesus Christus gegeben hat, und unser Herr Jesus Christus hat uns gelehrt, Herr, wie wir beten sollen. Und wir hätten nicht gewusst, wie wir beten sollen, wenn du uns das nicht offenbart hättest. Und wir möchten dir auch ganz besonders Danke sagen für dieses fünfte Anliegen, diese fünfte Bitte. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass wir auch die Tiefen dieser Bitte erkennen dürfen, dass du uns Verständnis gibst und dass du, Herr, das Wort nicht nur zu unseren Ohren dringen lässt, sondern dass es auch in unser Herz hineinsickert und es uns verändert, wie wir bereits gebetet haben, Herr. Und wir möchten das bitten im Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Nun, das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich das Privileg, über den ersten Teil von dieser fünften Bitte zu predigen. Dort haben wir uns eben den Teil angeschaut, was heißt, und vergib uns unsere Schulden. Und wir haben gelernt, liebe Kinder, dass wir alle Schuldner sind vor Gott, dass wir alle schuldig sind vor Gott und dass wir alle Vergebung brauchen. Aber das Herrliche war auch, dass wir gelernt haben, dass, weil der Herr Jesus Christus uns ja dieses Gebet gibt, dass er ja will, dass wir dieses Gebet beten, und somit zeigt das auch, dass Gott uns vergeben will, wenn wir für diese Dinge beten. Nun aber kommen wir zum zweiten Teil dieser Bitte. Und es ist interessant, dass es ja eigentlich nur in zwei Bitten im Unser Vater Zusätze gibt. Auch in der dritten Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dann hier nochmals in der fünften Bitte. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und ich denke, warum wir genau in diesen zwei Bitten noch Zusätze haben, ist, dass uns Gott damit natürlich helfen möchte, vielleicht in ganz besonders schwierigen Bitten, die uns schwer fallen. Dein Wille geschehe. Es ist oftmals so, dass wir unseren Willen tun wollen. Oder dann eben auch hier, und vergib uns unsere Schulden. Nun, dass wir vielleicht manchmal stolz sind, zum einen die Vergebung anzunehmen, aber dann auch anderen zu vergeben, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und somit möchten wir uns nun diesen Zusatz in der fünften Bitte anschauen unter dem einfachen Titel »Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern«. Und in diesem Zusatz finden wir zum einen Trost, dann finden wir auch Ermahnung, das ist der zweite Punkt der Ermahnung, Trost der erste Punkt. Und dann drittens schauen wir uns noch ein paar praktische Fragen an, die die Vergebung betreffen. Denn was ist überhaupt Vergebung? Genau. Und wie sollen wir anderen vergeben? Aber zuerst wollen wir uns den ersten Punkt anschauen, Trost. Dieser Zusatz spendet Trost. Nun, Trost brauchen wir, denn wenn wir dieses Anliegen vor uns haben, diese Bitte und vergib uns unsere Schulden, haben wir vielleicht sehr schnell wieder das Gefühl oder die Zweifel in unserem Herzen. Nun, können wir wirklich Vergebung von Gott erhalten? Ganz besonders, wenn wir vielleicht ganz schwer gesündigt haben, brauchen wir eben diesen Trost, dass Gott wirklich vergeben möchte. Will er wirklich vergeben? Hört er wirklich die Vergebung? Und wir müssen lernen, ja, er hört diese Bitte und er möchte uns vergeben. Und natürlich haben wir die ganze Schrift, um hier Gewissheit zu haben, denn wir sehen immer wieder, wie Gott seine Hände ausstreckt und sagt, ich möchte euch vergeben, kommt zu mir, ich werde euch reinigen. Ich werde euch rechtfertigen und so weiter und so fort. Aber auch dieser Zusatz gibt uns eben Trost. Denn hier wird eine Annahme getroffen und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Also hier wird die Annahme getroffen, dass auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und zwar wissen wir eigentlich in unserem Herzen, dass wir vielleicht manchmal Mühe haben zu vergeben. Obwohl diese Annahme getroffen wird. Wie auch wir vergeben unseren Schulden. Aber manchmal haben wir Mühe zu vergeben und wir sind sicherlich nicht langmütig und wir sind unbarmherzig, wir sind vielleicht auch nicht so gnädig, wie wir das gerne hätten. Wir sind nachtragend und genauso sind oft die Menschen. Vielleicht können wir uns, Kinder, an die Geschichte auch von David erinnern. Nachdem er schwer gegen Gott gesündigt hatte, nachdem er sein Heer, seine Heeresmacht zählen wollte. Und dann gab ihm Gott eigentlich verschiedene Optionen und dann hat er gesagt, nein, ich möchte in die Hände Gottes fallen, weil er barmherzig ist, aber die Menschen sind nicht barmherzig. Also wir wissen eigentlich, obwohl diese Annahme getroffen wird, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, wissen wir ja eigentlich, der Mensch ist nicht wirklich barmherzig und gnädig. Aber dennoch wissen wir sehr wohl, dass wenn wir Christen sind, dass wir grundsätzlich in unserem Herzen eine Willigkeit haben, anderen Menschen zu vergeben. Dass wir ja vielleicht und sogar nach Versöhnung manchmal ausstrecken. Und ich hoffe, das sehen wir in unserem Herzen drin. Wenn nicht, dann ist vielleicht ganz besonders der zweite Punkt dann ganz wichtig heute Abend für dich. Aber grundsätzlich Christen, wie hier die Annahme getroffen wird, und er redet ja zu Christen, es ist ein Gebet für Christen, hat Jesus Christus die Annahme getroffen, ihr vergebt ja auch euren Schuldnern. Aber warum ist das ein Trost, diese Annahme? Nun, ich denke, was der Herr Jesus Christus hier tut, dass er ein Argument macht vom Geringeren zum Größeren. Wenn schon ihr Christen euren Schuldnern vergibt, wie viel mehr ist das doch der Fall bei Gott? Wie viel mehr? Und wir verstehen das auch als Christen. Wir sind grundsätzlich willig auch zu vergeben. Wir möchten Vergebung haben. Aber wie viel mehr ist Gott willig zu vergeben? Wie viel mehr ist das der Fall bei Gott? Und das ist genau der Trost. Dieses Argument vom Geringeren zum Größeren. Ein ähnliches Argument bringt er übrigens in Kapitel 7, Vers 11. Auch in Verbindung mit dem Gebet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wie viel mehr der Vater im Himmel? Und liebe Kinder, ist es nicht so, dass ihr wisst, dass wenn ihr um Vergebung bittet bei den Eltern, dass sie euch sicherlich vergeben, wenn ihr aufrichtig vor sie tretet. Aber wie viel mehr vergibt der Vater im Himmel? Wie viel mehr? Wenn wir schon in uns, wir werden im zweiten Punkt anschauen, oder noch in diesem Punkt anschauen, warum das der Fall ist, aber wenn wir schon in uns dieses Zeugnis dann finden, zu vergeben. Ja, bei Gott lässt sich wirklich Gnade und Barmherzigkeit finden, weil er ein barmherziger Gott ist. Und genau das Gleiche hier zu diesem Trost sagt auch Bullinger in seinen Dekaden. Und ich möchte das kurz vorlesen, ein kleiner Abschnitt von Bullinger. Wirken auch sagt, das ist der Trost, den wir hier in diesem Zusatz finden, dass eben, wenn wir schon vergeben, ja auch Gott der Vater umso mehr vergeben wird, wenn wir beten, aufrichtig. Und hier heißt es, erstens wollte der Herr uns in unserer Schwachheit trösten, weil wir besorgt sind, was die Vergebung anbelangt. Über die ja viele Menschen Zweifel haben. Hast du Zweifel? Und er hat diese Worte, diesen Zusatz, wie ein Zeichen hinzugefügt. Mit Hilfe dessen wir verstehen sollten, dass uns unsere Sünden von Gott ebenso sicher lassen werden, wie wir den anderen ihre Vergehen, mit denen sie uns verletzt hatten, erlassen oder nachgesehen haben. Also wir sehen, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, verknüpft eben unsere Vergebung mit der Vergebung Gottes. Und das sehen wir auch im zweiten Teil. Das bringt uns zum zweiten Punkt, die Ermahnung. Wir haben den Trost gesehen und nun kommen wir zur Ermahnung. Denn dieser Zusatz ist auch eine Ermahnung. Nun, wenn wir hoffentlich jeden Tag um Vergebung bitten bei Gott, wenn wir beten, wenn wir auf die Knie gehen und flehen und auch immer wieder unsere Sünden vor Gott darlegen und um Vergebung bitten, dann werden wir mit diesem Zusatz zum einen getröstet, aber eben dann auch ermahnt, beständig ermahnt. Denn dieses Wie verknüpft diese beiden Dinge unzertrennlich, die Vergebung Gottes und unsere Vergebung. Also man kann eigentlich sagen, wenn Gott uns vergibt, vergeben wir auch anderen. Und wenn wir vergeben, dann vergibt uns auch Gott. So verknüpft werden diese beiden Dinge. Was bedeutet das aber? Nun, zuerst einmal müssen wir uns fragen, was es nicht bedeutet. Es ist immer gut, manchmal zu sagen, was es nicht bedeutet. Man könnte jetzt vielleicht denken, nun, meine Vergebung ist wie so eine Bezahlung, dass auch Gott mir vergibt. Okay, also irgendein gutes Werk, das ich tun muss, und dann wird mir auch Gott vergeben. Man könnte das vielleicht denken. Also als ob die Ursache von Gottes Vergebung in unserer Vergebung den anderen gegenüber zu finden sei. Und das stimmt natürlich nicht. Würde mit dem Rest der Bibel widersprechen. Denn zum Beispiel heißt es in Römer 3, Vers 22, bekannte Worte natürlich, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und wenn wir natürlich sagen würden, die Ursache von Gottes Vergebung ist zu finden in unserer Vergebung den anderen gegenüber, dann wäre ja daneben das ein Verdienst. Und das kann natürlich nicht stimmen. Aber dennoch wird unsere Vergebung mit der Vergebung Gottes ganz eng verknüpft und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und dann, wenn wir Vers 14 und 15 nochmals anschauen, dann wird diese Ermahnung eigentlich noch klarer. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie sollen wir das verstehen? Nun, es gibt lediglich eigentlich eine Lösung, um das Recht zu verstehen. Und zwar, wenn der Heilige Geist in der Wiedergeburt in unserem Herzen gewirkt hat, dann schenkt er uns nicht nur in das Herz hinein den Glauben, durch den wir gerechtfertigt werden, den Glauben an den Herrn Jesus Christus, sondern er verändert uns auch wirklich. Wir werden zu einem neuen Menschen und plötzlich hassen wir die Sünde und die Ungerechtigkeit von vorher und hassen wir sogar nicht zu vergeben und ein unbarmherzig zu sein. Und wir fangen an, die Gerechtigkeit und die Gebote Gottes zu lieben, weil wir verändert wurden durch den Geist Gottes, nicht weil wir etwas getan haben, sondern weil der Geist Gottes in uns gewirkt hat und unser Herz wirklich verändert. Das ist die Wiedergeburt. dass wir neue Menschen werden, gemäß dem Herrn Jesus Christus, unserem älteren Bruder, und ihm gleichgestaltet werden. Und wenn das gewirkt wird vom Heiligen Geist, dann wird mit dem auch eine grundsätzliche Willigkeit ins Herz gelegt, anderen zu vergeben. Anderen zu vergeben. Das wird bewirkt durch die Wiedergeburt. Und wir sehen darin, wir vergeben anderen somit nicht deswegen, weil wir besser sind in uns selbst, sondern weil uns Gott das als Gabe gegeben hat. Uns natürlich auch vorher alle Sünden vergeben hat und somit wollen auch wir vergeben, aber dass er uns auch wirklich verändert hat in der Wiedergeburt. Und somit wir auch Freude an der Vergebung haben. Selbstverständlich sind wir auch darin nicht vollkommen. Aber was diese Verse hier ganz klar sagen, Vers 12, diese fünfte Bitte, und dann Verse 14 bis 15, dass wenn wir in der Hartnäckigkeit verharren und nie vergeben wollen, dann sind wir keine Christen. Das ist eine happige Ermahnung. Das ist aber genau das, was Christus sagt. Das heißt nicht, dass wir nicht vielleicht kämpfen damit. Und wir können auch, wenn wir Bitterkeit im Herzen haben oder Schwierigkeiten haben zu vergeben oder gar nicht der Wille irgendwie finden, in unserem Herzen einen Versöhnungswille zu haben, dann bringen wir das vor Gott. Vergib mir, Herr, vergib mir, hilf mir im Namen vom Herrn Jesus Christus, dass ich vergeben will. Auch wenn mir jemand vielleicht großes Unrecht angetan hatte. Und genau das tut ein Christ. Er möchte nicht in der Bitterkeit wandeln, in der Hartnäckigkeit und unversöhnlich zu sein, sondern er möchte sich versöhnen. Darum hat der Jesus Christus so betonend in den Versen 14 und 15 eigentlich das Thema nochmals aufgegriffen von der fünften Bitte, weil es so wichtig ist. Also wir haben den Trost gesehen, dass wenn schon wir vergeben, dass auch Gott viel gnädiger ist und uns gerne vergibt. Wir haben die Ermahnung gesehen, dass auch hierin eine Ermahnung zu finden ist. Und das bringt uns nun aber zu den praktischen Fragen zur Vergebung. Denn jetzt haben wir viel über Vergebung gesprochen. Und wir müssen aber vielleicht noch klären, was genau Vergebung ist. Was ist Vergebung ganz genau? Und ich denke, eine der besten Definitionen finden wir in Psalm 32. Psalm 32. Und dort heißt es in den ersten zwei Versen: Wohl dem, oder glückselig ist, oder gesegnet ist, dessen Übertretung vergeben. Hier haben wir wieder das Wort Kindervergebung. Dessen Übertretung vergeben. Und nun wird uns erklärt, was das bedeutet. Dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Also wir sehen hier sicherlich zwei Aspekte. Zum einen die Sünde zudecken und dann nicht mehr anrechnen. Das Zudecken ist die Schuld nicht mehr sehen. Und wie tut das Gott? Wie tut das Gott? Nun, er kann das ja nicht einfach irgendwie zudecken und dann ist es irgendwie am Schmoren unter der Decke, weil die Sünde nicht hinweggetan wurde. Sie muss ja auch irgendwie hinweggetan werden. Denn es heißt ja in 2. Mose 34, Vers 7, über Gott, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen. Das letzte Mal in der letzten Predigt am Anfang dieser fünften Bitte haben wir gesagt, dass wir alle schuldig sind. Und wie kann es nun sein, dass er dennoch die Schulden irgendwie vergeben kann und zudecken kann und nicht mehr anrechnen kann? Wir kennen hoffentlich alle die Antwort dafür. Und zwar, dass er eben diese Schuld dem Herrn Jesus Christus am Kreuz angerechnet hatte. Und der Herr Jesus Christus für diese Schuld am Kreuz starb. Und wir das glauben dürfen und sollen. jeder Einzelne von uns sagen soll, du, Herr Jesus Christus, starbst für mich, weil du mich geliebt hast. Und somit wird uns dann seine Gerechtigkeit angerechnet. Und nicht mehr die Schuld angerechnet, denn sie wurde dem Herrn Jesus Christus bereits angerechnet. Und so kann Gott die Schuld zudecken, dass sie nicht mehr hier ist, nicht mehr zu finden ist. Die tiefsten Meere hineinwerfen, wie es auch bildlich, symbolisch gesprochen wird. Dass wir keine Schuld mehr an uns haben. Somit ist der Akt der Vergebung selbst ist eigentlich dieses nicht mehr Anrechnen der Schuld um Christi willen. Das ist Vergebung. Können wir das eins zu eins übernehmen im Zwischenmenschlichen? Nicht eins zu eins. Aber dennoch gewisse Aspekte sollen wir und können wir übernehmen. Denn wir wissen natürlich sehr wohl, dass es eins zu eins nicht möglich ist. Denn wie es zum Beispiel in Markus 2 heißt, und da hatten die Pharisäer natürlich ganz recht, nur Gott kann Sünden vergeben. Schlussendlich. Nur er kann wirklich Sünden wegnehmen. Das können wir nicht. Das kann nur Gott tun. Aber gewisse Aspekte sind dennoch auch wichtig für uns, denn wir werden ja aufgefordert, dass wir eben vergeben sollen. Dass wir vergeben sollen. Wie sollen wir das nun zwischenmenschlich tun? Nun, auch wir sollen die Schuld zudecken in der Vergebung. Und nicht mehr anrechnen. Und nicht mehr daran denken. Und nicht mehr darüber nachdenken. Denn wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir bitter, oder? Geht zumindest mir so. Sollen wir sie zudecken. Und hier möchte ich nach Bullinger noch Calvin zitieren. Heute ist es richtig reformiert. Calvin sagt in seiner Institutio, das bedeutet, zwischenmenschlich, das Vergeben, das bedeutet, wir sollen allen denen Schonung oder Vergebung gewähren, die uns irgendwie gekränkt oder mit einem Wort verrechtlich gemacht haben, nicht als ob es unsere Sache wäre, die Schuld solcher Übeltat oder Kränkung zu vergeben. Denn das kommt allein Gott zu, die wirkliche Vergebung. Nein, unsere Vergebung soll darin bestehen, dass wir aus freien Stücken allen Zorn, allen Hass, alle Rachsucht aus unserem Herzen entfernen und die Erinnerung an Beleidigungen durch freiwilliges Vergessen tilgen. Genau das sollen wir tun. In den zwischenmenschlichen Vergebungen. Nun aber die nächste Frage ist vielleicht, wann muss ich jemandem vergeben? Wann muss ich jemandem vergeben? Nun, zuerst einmal die einfache Antwort. Wenn jemand um Vergebung fragt, dann muss ich vergeben. Und auch wenn jemand wiederholt sündigt und dann wiederholt immer wieder kommt und um Vergebung fragt, sollen wir vergeben, sagt Jesus Christus ganz klar in Matthäus 18, Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt, bis siebenmal? Er dachte schon, er ist ziemlich großzügig. Was dachte Petrus? Bis siebenmal? Ist doch großzügig. Jesus Christus antwortet ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Und damit meint der Jesus Christus nicht, dass wir jetzt das ausrechnen und eine Strichliste machen und dann irgendwann nicht mehr vergeben. Sondern was er damit meint, zweimal, die komplette Zahl, immer, wenn jemand kommt und Vergebung bittet, sollen wir vergeben. Denn Gott ist ja genau gleich so mit uns. Also bei mir ist es sicherlich so, dass ich schon einiges Mal mehr als 70 Mal, 7 Mal bei Gott um Vergebung gebeten habe. Und jedes einzige Mal hat er mir vergeben. Und auch dir. Tausende Male. Ja, wenn wir auch die Sünden anschauen, wo wir die Gebote Gottes nicht erreicht haben, dann sind es ja wahrscheinlich Millionen Male. Die Gott uns in seiner Vergebung entgegenkommen lässt. Und das schließt natürlich ernst gemeinte Bitten vor allem ein, Wenn wir noch beim Einfachen sind, wir kommen dann noch zu der Frage, ja, wenn jemand nicht um Vergebung bittet, wie wir dann damit umgehen sollen. Aber wenn jemand kommt, aufrichtig und um Vergebung bittet, dann müssen wir vergeben. Haben wir keine andere Wahl, das Wort Gottes ist so. Natürlich, vielleicht kämpfen wir damit, aber auch das dürfen wir wieder vor Gott auch bringen. Hilf mir, Herr. Ich möchte dir gehorsam sein, ich möchte dieser Person auch vergeben, wie du mir vergeben hast. Wie du mir vergeben hast. Aber auch hier müssen wir vielleicht vorsichtig sein. Manchmal können wir, wenn Leute uns etwas angetan haben, können wir irgendwie auf eine gewisse Wortwahl beharren. Und bei kleineren Dingen, liebe Geschwister, ist es auch in Ordnung, dass wir vielleicht gewisse Zugeständnisse als eine Bitte um Vergebung akzeptieren. Glaube ich, ist ganz wichtig. Es gibt natürlich gewisse Dinge, die größer sind, wo es vielleicht größere Klarheit braucht. Aber ich kann mich noch an einen Fall erinnern, auch wo eine Person mir einfach gegenüber Zugeständnisse gemacht hat und ich wusste, irgendwie kämpft die Person damit, jetzt mit ihrem Stolz zuzugeben, dass sie wirklich falsch gehandelt haben. Aber ich habe gedacht, nein, im Herzen tut es ihm leid, ist in Ordnung. Ich muss da nicht weiter bohren. Leider bin ich nicht immer so. Aber wir möchten bereit sein zu vergeben. Natürlich, wenn schwere Sünden hier sind, dann kann es vielleicht auch richtig sein, dass Genugtuung gefordert wird. Und auch ganz besonders die Ältesten müssen ja manchmal prüfen, ist echte Buße vorhanden, vor allem bei schwereren Sünden. Ich kann mich noch gut an einen Vortrag von einem amerikanischen Pfarrer erinnern, der hat über Kirchenzucht geredet. Ein ganz schwieriges Thema. Und wir haben gerade in unserer Gemeinde mehrere Dinge über die Kirchenzucht angeschaut. Und er hat gesagt, dass er mal als junger Pastor in einer Ältestenratssitzung war, wo sie geprüft haben, ob jemand echt Buße getan hatte, der seine Frau und seine Kinder verlassen hatte. Und nach ein paar Jahren wieder zurückgekehrt ist. Und dann hat er gesagt, dass dieser Mann aufgelöst war in Tränen. Und geweint hatte vor den Ältesten, was er seiner Frau und seinen Kindern angetan hatte. Und weil er noch ein relativ junger Pastor war, war er bereit, sofort diese Person aufzunehmen. Aber einer der älteren Ältesten war nicht bereit und hat ihn gefragt, hast du das Kindergeld bezahlt? Dann hat der Mann gesagt, nein. Zahle zuerst das Kindergeld und dann komme zurück. Das nächste Mal wurde gefragt, wieder mit Tränen aufgelöst, wurde gefragt, hast du dich bereits bei der Frau und den Kindern entschuldigt? Nein, habe ich nicht gemacht. Tue das zuerst und dann kommen wir wieder zurück. Also wir sehen, manchmal müssen auch die Früchte der Buße geprüft werden. Vor allem bei größeren Dingen. Bei größeren Dingen. Aber bei kleineren Dingen können wir wirklich auch in die kleineren Sünden zudecken. Denn das bringt uns nun zu dieser ganz interessanten Frage und vielleicht schwierigen Frage. Muss ich vergeben, wenn die Person nicht danach fragt? Muss ich vergeben, wenn die Person nicht danach fragt? Nun, auch hier möchte ich beim einfachen Teil der Antwort beginnen. Und zwar, wenn es eben um die kleineren Sünden geht. Nun, liebe Geschwister, hier meine ich nicht, dass es kleinere, lässliche Sünden gibt, die uns nicht töten. Jede Sünde tötet uns. Und jede Sünde wird von Gott mit dem ewigen Tod bestraft. Aber sehr wohl, gemäß unserem Katechismus und auch der Bibel, sehen wir Dinge, die in den Augen Gottes schwerwiegender sind als andere Dinge. Und auch in unserem alltäglichen Leben. Ich hoffe nicht, dass wir mal vielleicht ein ungeduldiges Wort genau gleich wie Ehebruch beurteilen. Es wäre eine Katastrophe. Genau gleich wie es eine Katastrophe wäre, wenn wir alles in einer Ehe korrigieren würden, gegenseitig. Ich bei meiner Frau jedes kleine bisschen überall korrigieren würde und umgekehrt. Wäre schrecklich. Ohne jetzt auch vielleicht, dass jemand danach gefragt hat, was sollen wir tun? Wir sollen die Sünden in Liebe zudecken. Die Bibel sagt das ganz klar. Die Bibel sagt das ganz klar. Zum Beispiel im Kolosserbrief, Kolosser 2 sehen wir das. 1. Petrus 4,8 wäre eine andere Stelle. Kolosser 3, Vers 12 und 13, geht genau in diese Richtung. So zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilig und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Also bei den kleineren Dingen sollen wir, auch wenn jemand nicht direkt danach fragt, vergeben, vergessen, zudecken, nicht anrechnen. Was ist aber bei schwereren Sünden, Skandalen, wo jemand wirklich verletzt wurde? Verleumdung, klare Lügen, Hurerei, Ehebruch, Missbrauch, Mord. Wie sollen wir dort umgehen? Nun, zum Ersten müssen wir sagen, dass gewisse Sünden natürlich dann auch immer Konsequenzen haben. Die haben Konsequenzen. Natürlich, Gott kann all diese Sünden vergeben, tut er auch. Tat er auch bei David. Er vergab ihn, aber nachher war David ein gebrochener Mann und die zeitliche Strafe Gottes und die Züchtigung Gottes war über ihm. Es hatte schreckliche Konsequenzen für seine Familie. Und manche Sünden müssen natürlich auch der zivilen Gerichtsbarkeit gemeldet werden, müssen von der Kirche angeschaut werden. All diese Dinge spielen natürlich eine Rolle. Aber wenn wir zu diesen größeren Sünden kommen und jemand nicht danach fragt um Vergebung, dann ist es sehr wohl klar, dass es schwierig ist, wirklich echte Versöhnung zu haben. Ich sage nicht unmöglich, denn für die Versöhnung brauchen wir zwei Leute. Und das ist unmöglich. Wie sollen aber nun wir handeln, wenn wir vielleicht von der Person verletzt wurden oder noch viel schlimmer? Nun, auch wir sollen auf eine Art und Weise, auch wenn vollkommene Versöhnung nicht möglich ist, sollen wir auf eine Art und Weise vergeben. Und zwar in dieser Sache, dass wir Versöhnungswille haben und daran arbeiten. Sehr oft dann ein Problem, dass wir in der Bitterkeit selber verharren, weil niemand nachgefragt hat, aber dass wir Versöhnungswillen haben, dass wir keine Bitterkeit haben. Und den Versöhnungswillen übrigens sehen wir doch beim Herrn Jesus Christus. Die ganze Zeit. Beständig. Was haben sie Übles ihm angetan am Kreuz? Bei ihm war der Versöhnungswille hier. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann sollen wir auch loslassen in dieser Sache. Sollen wir loslassen und vergessen, indem wir mit Gottes Hilfe nicht immer daran denken. Dann sollen wir nicht rachsüchtig sein. Das ist auch ein großes Problem. Wir wollen nicht rachsüchtig sein, sondern Gott ist der Rächer, wie es in Römer 12 heißt. Oder nach 1. Petrus 3, 9 finde ich hier auch sehr hilfreich, wo es heißt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Und das bedeutet, dass wir selbst bereit sind, den Leuten, die uns Unrecht angetan haben, Gutes zu tun und ihnen gegenüber Wohlwollen zu haben. Und somit müssen wir wirklich mit der Hilfe Gottes auch lernen, diese Dinge zu vergessen und zuzudecken, die Schuld. Auch wenn vielleicht vollkommene Versöhnung noch nicht stattfinden kann. Das kann nämlich erst dann wirklich stattfinden, wenn dann jemand um Vergebung bittet in dieser Situation. Aber wir müssen sehr wohl in unserem Herzen Vergebungswille haben, Versöhnungswille haben, keine Bitterkeit in unserem Herzen haben. Und somit bedeutet das nicht immer darüber nachdenken und diese Dinge auch irgendwie zudecken. Und wie können wir das? Wir können das nur in der Kraft Christi. Weil er so war und so ist weiterhin. Und sehen wir das eben nicht nur beim Herrn Jesus Christus am Kreuz, sondern auch beim Herrn Jesus Christus, wenn es zu dem Saul kam. Ein Saulus, der dann zum Paulus wurde. Er hatte Vergebungswillen, obwohl er ihn doch verfolgt hatte. Ist unglaublich, keine Bitterkeit dort, sondern Versöhnungswillen. Genau auch das wollen wir haben und uns darin üben. Lass uns beten. O Herr, wir danken dir für diese Worte, für diesen Trost, dass du doch so viel barmherziger bist, als wir sind, für die Ermahnung, dass wir vergeben sollen, weil wir deine Kinder sind. Und Herr, wir danken dir auch, dass du uns Anweisungen gibst, Herr, wie wir vergeben sollen. Und Herr, du siehst auch ganz besonders diese schwierige Sache, wenn wir verletzt wurden, vielleicht in unserem Leben, wie wir dann damit umgehen. Und hilf uns, Herr, dass wir nicht Bitterkeit hegen in unserem Herzen drin. Hilf uns, dass wir wirklich Versöhnungswillen haben in dieser Sache. Hilf uns mehr wie der Herr Jesus Christus zu sein. Und diese Dinge beten wir im Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen.